Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Willkommen zu einer neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und bevor wir so richtig loslegen, habe ich gerade noch etwas in eigener Sache. Ich darf dich nämlich zum allerersten Live-Podcast von «Endlich leben» einladen. Am 1. Oktober am Abend um 8 Uhr in Pfäffiken, Zürich. Auf der Bühne bin ich dann zum Glück nicht allein, sondern mit meinem Gast, Kilian D'Alberto. Er hat Anfangsjahr einen schweren Herzinfarkt gehabt und war 1,5 Stunden klinisch tot. Eine mega spannende und bewegende Geschichte, die er uns erzählt. Und du kannst eben live dabei sein am 1. Oktober. Das Ganze ist gratis, aber du solltest dich anmelden. Und das geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Ich hoffe mega fest, wir sehen uns am 1. Oktober. Ich freue mich. So, und jetzt also zu meinem heutigen Gast. Judith Bähler, eine lebensfrohe, quirlige Frau. Sie ist 45, verheiratet, Mami von 5 Kindern, 4 Mädchen und 1 Bub. Ich folge ihr seit einem Zeitchen in den sozialen Medien und dort macht sie immer wieder Videos, die sie aus ihrem Alltag erzählt und wo sie vor allem auch ihre Kunst teilt. Judith malt schöne Bilder, die gehen mir irgendwie direkt ins Herz. Ins Herz geht mir auch ihre Geschichte. Das Malen ist für sie nämlich so eine Art Trauerverarbeitung. Vor 16 Jahren hat sie bei einem tragischen Unglück ihren Sohn verloren, den Loris, ihr 5 Monate alten Baby. Bis heute ist das Unglück nicht vollständig geklärt. Es gibt ganz viele offene Fragen. Judith ist in ein tiefes Loch hineingefallen. Eine posttraumatische Belastungsstörung hat sie für mehrere Monate total lahmgelegt. Aber sie hat sich nah ihrer Trauer und all diesen Emotionen gestellt.
Ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich nicht traure und schreie und verzweifelt bin und die Gefühle abdrücke, kann ich auch nie mehr die anderen Gefühle haben, Freude und Glück. Und was bin ich für eine Mutter dann?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin baff. Es beeindruckt mich so fest, dass Judith heute so gesund und lebensfroh ist. Ein farbiges Kunstwerk, wie sie selber sagt.
Ich finde Mosaik so etwas Schönes aus zerbrochenen Vasen und Tellern. Die schönsten Kunstwerke. Ich glaube, je kaputter jemand mal war, desto schöner wird am Schluss das Kunstwerk, wenn wir es mit uns machen lassen. Es ist wirklich eine Entscheidung. Es ist wirklich ein Ausrufen. Flick du mich wieder zusammen? Gott.
Der Weg bis dahin war ein langer und auf den nimmt sie uns jetzt mit. Ich habe Judith in ihrem wunderschönen Malatelier zu Bülach getroffen. Judith, wir tauchen heute ein in deine Geschichte, die ja nicht nur einfach ist, wo vielleicht auch emotional ist für dich, um wieder reinzutauchen. Und ich bin mir mega bewusst, dass du dich auch verletzlich machst. Darum danke an dieser Stelle schon, dass du das auf dich nimmst und mit mir oder mit uns, die zuhören, nochmal eintauchst. Deine Geschichte mit dem Loris, wo im 2009, also vor 16 Jahren, verunglückt ist. Bevor wir dort reingehen, möchte ich jetzt noch schnell mit dir herumschauen. Wir sind hier bei deinem Atelier, wo du Bilder malst. Ich wünschte, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen könnten jetzt das auch sehen, was wir da für schöne Bilder vor uns haben. Sag mir doch schnell, was ist aktuell so das, was du am liebsten malst? Gibt es irgendein Symbol oder eine Farbe, die du gerade mega gerne hast?
Also es gibt so die Klassiker bei mir, was ich immer male, den Kirschblütenbaum. Den male ich jedes Jahr ein paar. Es hat auch schon gegeben, dass ich in einer Nacht 5, 6 solche Bilder gemalt habe. Und in der nächsten Woche sind schon alle verkauft gewesen. Das hat eine spezielle Bedeutung, der Kirschblütenbaum.
Magst du etwas zu der Bedeutung sagen?
Oder kommt der dann später? Ja, vielleicht du kannst du auch später nochmal drauf eingehen. Aber der steht eben hinter dem Grab vom Loris, hat so einen.
Okay, wo du dich immer wieder siehst, wenn du dort bist.
Und wo eben am Tag der Beerdigung am 1. April blüht hat, pink.
Wow.
Das ist ein mega Schlüsselmoment in der Trauer. Und ich glaube, darum male ich den Baum immer wieder. Und ein anderes Motiv, weiss ich gar nicht, dort hinten am Boden hat eine, ist eine Taube. Taube male ich auch immer wieder so als Friedenssymbol, um einfach immer wieder daran festzuhalten, dass ich den Frieden bewusst in mein Leben reinlasse und auch wieder rausgebe, teile. Und was du auch siehst, ist ein Loi. Das ist jetzt ein weiblicher Loi bewusst. Mal aber auch, ich habe verschiedene so Loi-Porträts. Der Loi ist ja auch ein Symbol für Jesus, den König. Und auch ein Symbol für die Stärke, den Schutz. Mhm. Es sind alle Bilder eine symbolische Bedeutung. Du könntest mich zu jedem Bild etwas fragen. Es ist noch
nicht mehr fertig werden.
Jetzt sind nicht so viele Bilder da, weil jetzt habe ich gerade noch eine Ausstellung und die meisten hängen jetzt ja in dieser Ausstellung.
Aber so haben wir schon etwas von dir gehört, was auch hinter diesen Bildern steckt. Und man merkt, Bilder haben eine Geschichte. Du hast ganz viel verarbeitet in den letzten Jahren durchs Malen, durch die Kunst. Und wir gehen zuerst mal rein ins 2009, wo der Loris, dein Sohn, er war dort 4,5 Monate gewesen, also wirklich ein Baby, und ist tödlich verunglückt. Und du sagst, du tust nicht über den Unglückshergang heute reden, also öffentlich tust du nicht darüber reden bis heute, auch nicht in diesem Podcast, und das respektiere ich. Magst du auch in eigenen Worten sagen, warum du nicht darüber redest, damit die Leute auch verstehen können?
Mhm. Also ich habe zwar Nasstüchli parat gelegt, was gleich irgendwie etwas kommt, das mich durchschüttelt, weil Tränen sind dann recht schnell vorne bei mir. Warum ich nicht über das Unglück selber rede, es bringt mir nichts. Und ich glaube am Schluss dir auch nichts und den Leuten, die zuhören, auch nichts. Also warum zu etwas Schrecklichem zurückgehen, wo ich gerade, also jetzt schon, nur wenn ich daran denke, das Herzrasen überkomme, mich unwohl fühle, merke, wie ich, was ich jetzt schon habe, kribbelige Hände, so das Ameisenlaufen in den Händen, nur weil ich rede jetzt ja noch nicht darüber, aber bei mir sind schon gerade jetzt Bilder. Und je mehr ich jetzt dir erzähle von dem Unglück und reingehe, ich weiss nicht, ob es merkt, aber die Atmung verändert sich auch, ich kann nicht mehr gut schnaufen. Darum habe ich Ameisenlaufen in den Händen, weil die Muskeln werden nicht mehr gut durchbluten. Das hat mir alles mein Psychiater trotzdem mal erklärt, weil das ist ja täglich mehrmals auftreten, aber viel stärker wie jetzt.
Also es gibt wieder so ein bisschen eine Retraumatisierung, wenn du zurückgehst in dem Moment.
Genau, weil ich habe ja nach dem Unglück eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Und jedes Mal, wenn ich zurückgehe zu dem Unglück, ohne dass ich das will und mich vorbereite oder es auch begleitet ist, gibt es eine Retraumatisierung, die mega stressig ist für mich. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum ich nicht über das Unglück selber rede, ist, dass ich selber noch so viele Fragen habe zu dem Unglück, also so viel warum und wie. Wie hat das passieren können? Der Unglückshergang ist gar nicht ganz geklärt. Ich habe Lücken, wo auch die Polizei nicht hat können schliessen bei den Ermittlungen. Das Verfahren nach dem Unglück ist 3 Jahre gegangen und ich bin zurückgelassen worden am Schluss mit offenen Fragen. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung in meinem Leben, seitdem, dass ich offene Fragen habe, die mich stressen. Also es stresst mich. Ich habe so einen Drang, dass die Fragen sich endlich klären und beantwortet. Und ich finde, ich schaffe da mega gut daran, immer wieder einen Weg finden, mit diesen offenen Fragen im Frieden zu leben.
Da nimmt es mich dann mega Wunder. Im Laufe unseres Gesprächs möchte ich von dir unbedingt ein bisschen mehr wissen. Weißt, wie kann man mit so offenen Fragen im Frieden leben? Ich will jetzt nochmal schnell zu unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen gleich noch ein bisschen mit reinnehmen, weißt, zum Verstehen, eben, es ist ein Unglück passiert an einem Tag, wo du die Betreuungsaufsicht gehabt hast für den Loris und du hast aber nicht gesehen, was genau passiert ist. Und das sind für dich so die Lücken, wo du auch sagst, hey, niemand hat es gesehen und niemand kann dir genau sagen, wie es passiert ist. Und das macht es für dich ja auch so schwierig, oder?
Ja, ich war mit dem Loris unterwegs und wie das genau schlussendlich in dem Moment, wo das Unglück passiert ist, in den Sekunden passiert ist, das hat wirklich nur Gott gesehen. Und das macht mich, mit dem zu leben, ist für mich schwierig, das nicht nachvollziehen können. Und die Leute, die mich dann fragen, was ist genau passiert, wie ist das Unglück passiert, die haben auch die Frage.
Also die beschäftigen
dann, die wollen dann auch wissen. Also wenn die Leute erfahren, mir ist vor 16 Jahren mein Baby gestorben, mit 4,5 Monaten, dann sagt sie erst, oh, jetzt ist es krank auf die Welt gekommen? Ah, nein. Oder die Frage ist, hat es Krebs gehabt? Oder eben Geburts,
Das Gebrechen.
Ist krank geboren, sind Lebenserwartungen gar nicht so hoch. Und wenn ich sage, nein, ist ein gesunder Bub gewesen, dann fragen sie als nächstes die meisten so, oh, plötzlich ein Kindstod. Weil sie wollen für sich einfach eine Antwort. Sie wollen jetzt die Informationslücke schliessen für sich. Und dann fragen sie weiter. Und dann sage ich, nein, es ist nicht plötzlich ein Kindstod. Ja, also was ist denn gewesen? Dann sage ich, du bist bei einem Unglück gestorben. Und dann fragen sie, ah, ein Autounglück. Sie wollen dann genau wissen, was für eine Form von Unglück, wo, erklär genau. Ja. Und ich finde das sehr übergriffig. Mhm. Ich finde es extrem übergriffig, wenn man das mit einer Person macht, die in einem Trauerprozess ist und in einem Konflikt ist. Und von dem muss man immer ausgehen, wenn man an einem älteren Teil des Kindes gestorben ist, dass die Eltern das Leben lang in so einem Konflikt drin sind und das Leben lang retraumatisierend ist und dass sie das Leben lang kämpfen mit eigenen Gefühlen und Fragen und dann einfach von außen einfach so im Mikro zwischen dem Gestell oder auf einem Kinderspielplatz oder nach einem Elternabend anfangen, die hochprivaten Fragen stellen über mein privates Leben und über meine schlimmsten Stunden von meinem Leben. Das empfinde ich als übergriffig.
Und ich
musste lernen, in all diesen Jahren, ich bin nicht verpflichtet, in dem Moment Antwort zu geben. Ich bin nicht verpflichtet, nur damit die Person eine Wissenslücke schliessen kann, zurückgehen in mein Trauma. Jetzt. Also,
finde ich auch mega stark, weißt, dass du dich da so abgrenzt. Ich kann mir vorstellen, bei den Leuten ist vielleicht auch aus einer Überforderung. Gell? Man hört etwas, ein Baby ist gestorben und irgendwie, wie reagiert man jetzt richtig?
Ich habe das Gefühl, Überforderung ist an zweiter Stelle. Ich habe das Gefühl, an erster Stelle ist die Neugier.
Ja.
Und der Gewunder. Und ich glaube, das haben wir alle. Das habe ich auch. Ich bin ja auch neugierig und gewunderig.
Mhm.
Und dann haben sie vielleicht keine Impulskontrolle und fragen gerade raus, statt einfach nur die Fragen in sich zu bewegen und sich überlegen, wie dürfen wir das überhaupt fragen. Also,
wir lassen es jetzt bei dem stehen. Danke, hast du uns gleich, so weit wie es für dich geht, Einblick gegeben. Über den Tod von Loris an diesem Tag. Eben, Fakt ist, er ist gestorben, viel zu früh. Und du bist als Mutter plötzlich, ich meine, eben, du hast null mit dem gerechnet, dass dein Kind stirbt. Du hast schon ein grösseres Kind gehabt, deine Tochter, schon knapp 3-jährig. Und plötzlich ist der unglaubliche Schicksalsschlag. Weißt, du hast vorher gesagt, du bist in eine posttraumatische Belastungsstörung reingekommen. Also dir ist es wirklich psychisch sehr schlecht gegangen. Ja. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie sind die ersten Tage, Wochen? Hast du da Erinnerungen oder ist da alles verschwommen? Oder?
Am ersten Tag, wo das am Mittag passiert ist, ist nachher einfach das ganze der Tunnelblick, Polizisten überall, also die Sachen. Am Ende des Tages waren wir im Kinderspital und haben Abschied genommen vom Loris. Und auf dem Heimweg bin ich in eine Apotheke genommen, so eine Notfallapotheke, wo Hormone, weißt, zum Abstillen. Ich habe ja noch alle zwei Stunden gestillt. Das ist mir noch so ganz zuvorderst, die vorige Milch und das Baby trinkt nicht mehr. Und ja, das ist so konfrontierend gewesen für mich, die Milch die ganze Zeit. Die ist nicht weg. Auch mit den Hormonen, die Milch ist nicht weg. Und am nächsten Morgen mag ich mich erinnern, dass meine Schwester angerufen hat und gesagt, das ist überall in den Medien und es steht auch schlimmes Zeug und kreuzverkehrt und falsch. Und ja. Sie hat es mir wie selber wollen sagen, bevor ich das irgendwo sehe und höre. Und dann habe ich es aber selber angeschaut und bin mega verschrocken.
Eben, noch schnell zum Einschieben. Also die Medien haben dich wirklich auch als Rabenmutter angestellt. Also du bist mega durch den Dreck gezogen
worden. Sie sind auch sehr übergriffig gewesen. Sie sind auch, das Mal hat es ein Fernsehteam gegeben. Du musst dir vorstellen, am Anfang, die ersten paar Tage, hat es ewig geläutet, wegen Blumen, die geschickt worden sind. Also, dann habe ich so ganz mechanisch, es hat geläutet, ich habe gedruckt, weißt du, dass es unten aufgeht, oder habe einfach die Tür aufgemacht, und gedacht, es ist wieder jemand von Flörup und so. Und einmal mache ich die Tür auf, das ist 2-3 Tage nach dem Unglück, oder 2 wahrscheinlich, und jemand aus einem Fernsehteam mit der Kamera, gell, hat gerade in unsere Wohnung rein. Es ist nicht unten bei der Tür, sie sind schon oben gewesen. Und ich mache die Wohnungstür auf und die haben gerade den Fuß reingehebt, damit ich nicht mehr zumachen kann. Die haben da so Tricks. Und da habe ich zu machen und der Fuß von dem Herr mit seiner Kamera von dem Fernsehteam war drin. Und dann haben sie gerade angefangen, Fragen zu stellen. Wirklich? In meine Wohnung rein.
Enorm frech.
Ja, und mein Vater war dort. Wir sind dort schon am Todesanzeigen, so brainstormen gewesen, in dem Moment gerade, wo die gekommen sind. Und er hat dann gesagt, wenn sie in 5 Minuten nicht abgefahren sind, rufen sie die Polizei an. Also es ist wirklich, wir mussten richtig gegen den Medienansturm ankämpfen.
Das finde ich so schlimm, weißt, wenn ich daran denke, was du gerade durchmachst, dass du dein Kind verloren hast. Irgendwie den Schock musst probieren, verarbeiten oder einfach mal funktionieren und dann zusätzlich zu dem musst du den ganzen Medienrummel von dir halten.
Wir haben nur können mit dem Auto von den Nachbarn unten durch wegfahren, weil die Medienteams, die haben in den Büsschen, die haben ja so Büsschen und das ist, sind bei uns auf dem Besucherparkplatz und die haben geschaut, was das bei mir rausfahren aus der Tiefgarage. Sie haben unbedingt Bilder wollen und Interviews und sie haben, also ich bin so hochtraumatisiert gsi und mir ist psychisch so schlecht gegangen und ich bin dann noch so gejagt worden. Also das ist wirklich sehr übergriffig gsi. Dann haben sie noch veröffentlicht eine Luftaufnahme und eingekreist, wo wir wohnen. Und da sind noch mehr Leute, die Sachen im Briefkasten tun und so. Da haben wir ja dann müssen zügeln, schlussendlich.
Das war dann aber ein bisschen später gsi.
Nach einem halben Jahr sind wir dann, es ist dann nicht mehr gegangen dort. Auf jeden Fall, am zweiten Tag mag ich mich nicht erinnern. Dann ist eine Notfallpsychiaterin, die hat meine Schwester organisiert und ich denke, die hat mir Medis also gegeben. Ich denke, ich bin dort so in einem Dämmer, weiss ich was. Es war wahrscheinlich etwas stark Beruhigendes gewesen. Das ist der zweite Tag, der fehlt mir komplett. Und am dritten Tag habe ich schon angefangen mit meinem Trauerblog.
Das heisst, du hast geschrieben?
Geschrieben, im Internet. Weil ich habe dann gesehen, dass die Zeitungen jeden Tag irgendeinen Seich schreiben. Und den Anwalt hatte ich natürlich auch schon gehabt, am dritten Tag. In der ersten Idee, dass der mir die Medien vom Leib haltet. Ja, er hat dann auch gesagt, ich soll gar nicht über das Unglück schreiben. Oder einfach, wenn es mega schreibt, mich auch ein bisschen beraten, wie ich mit der Situation umgehe. Ja, und er hat dann auch die Medien angeschrieben und so, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und er hat mich auch beraten, dass er gesagt hat, er empfiehlt mir, ich darf sehr gerne über die Trauer schreiben, aber über den Unglückshergang hat er mich schon dort so beraten, das gehe ich eigentlich wie niemand etwas an. Also das ist etwas so einschneidend. Und dann habe ich den Trauerblock gehabt und eigentlich dann jeden Tag etwas Kleines geschrieben, wie es mir geht und wie wir weitergehen und was jetzt gerade ist.
Hast du das Gefühl, ist das für dich auch schon ein Stück weit wichtig gewesen für deine eigene Trauerverarbeitung?
Ja, das hat mir so Struktur gegeben und ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen, so positive. Es hat auch Zeitungen oder Newsportale gegeben, die dann verlinkt haben und sind auch schöne Sachen daraus entstanden. Also ich habe eben dann dort dann auch Fotos aufgeladen und so, wie wir Steine anmalen fürs Grab. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, sie würden auch gerne, also Leute, die ich nicht kenne, sie würden auch gerne Steine anmalen für das Grab. Und ob sie mir die irgendwo dürften anschicken oder ob sie dürften die direkt anlegen. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann, immer wenn ich auf dem Friedhof bin, sind wieder von wildfremden Leuten neue angemalte Steine um das Grab und auf dem Grab gelegt.
Das war tröstend für dich. So.
Schön. Ich habe gefunden, es ist schön, nicht allein trauern. Vor allem nach dem Schock, wie die Medien so in mich reingeginkert haben, wenn ich so am Boden gelegen bin, ist das schön gewesen für mich. Dass es vor allem andere Mütter auch, wo irgendwie das Bedürfnis hatten, weil sie es in den Medien gehört haben, dass sie irgendwie ein Zeichen können setzen von der Solidarität.
Ja.
Das habe ich sehr schön gefunden. Es ist eben aus dem öffentlichen Trauer heraus entstanden.
Es hat auch Aspekte gehabt von dem Öffentlichen, wo schlussendlich tröstend gewesen sind für dich.
Ja, mir hat es gut. Also, ich hätte es nicht so lange gemacht. Also, ich habe den Trauerblock habe ich 10 Jahre lang geführt. Ich habe die erste Zeit habe ich wirklich täglich etwas geschrieben. Es ist zum Teil sind es auch wirklich nur 2 Zeilen gewesen oder ein Liedvers, der mir irgendwie gut tut oder so. Oder 3 Sachen, wofür ich dankbar bin in der Trauer. Oder 3 Sachen, die gerade ganz schwierig sind. Einfach so punktuell. Also, amigs ganz lang, amigs kurz. Ich habe Briefe an Loris geschrieben und öffentlich dort gepostet. So Sachen habe ich gemacht. Und ich würde sagen, das erste Jahr fast jeden Tag.
Mhm.
Und dann selten, vielleicht zweimal in der Woche. Und so ab dem dritten Jahr vielleicht noch einmal in der Woche. Und irgendwann nur noch einmal im Monat.
Ja.
Dann nur noch an den Jahrestag irgendwie so, ja.
Ja. Du hast mir im Vorfeld von unserem Gespräch hast du mir gesagt, du hast schon sehr früh hast du dir selber Hilfe geholt. Du hast gewusst, du brauchst jetzt Hilfe.
Mhm.
Also du hättest jemandem zum Beispiel gesagt, hey, du musst mir einmal sagen, wenn ich muss duschen, wenn ich stinke, weil ich merke es wahrscheinlich nicht.
Ja.
Das finde ich erstaunlich. Weißt du, dass du schon so früh den Switch gemacht hast vom Checken, okay, ich brauche Hilfe, ich hole mir die Hilfe. Wie hat das konkret ausgesehen, das Hilfe
holen? Ja, vorher habe ich ja in einer, also auf der Akutpsychiatrie gearbeitet als Therapeutin.
Ergotherapeutin, gell?
Mhm. Und zu mir sind dann die Leute in Therapie gekommen, die in einer akuten Situation sind, also wo es einfach gar nicht mehr geht und sie in die Klinik haben müssen eintreten. Und mir ist aufgefallen, dass man in so einer Krise, also denkst du nicht mehr an Körperpflege, das wird so zweitrangig. Also fettige Haare und die Leute haben eben auch, also ich muss so sagen, gestunken zum Teil, gerade in der akuten Krise.
Mhm.
Und ja, einfach, man kann gar nicht mehr. Du kannst dir das nicht vorstellen, man kann nicht mehr, du hast gar nicht mehr die Energie, um zu duschen und du siehst ja keinen Sinn mehr. Du willst eigentlich gar nicht mehr leben. Warum sollst du noch duschen?
Mhm.
Und ich habe mich dann, nachdem der Loris gestorben ist, schon gemerkt, ich bin selber in so einer Krise, in so einer akuten psychischen Krise, habe ich zumal gedacht, ui nein, die mir jetzt immer helfen können, ich fange sicher jetzt auch mega an stinken und der ganze Haushalt wird sicher mega grusig jetzt, weil ich kann ja nichts mehr machen. Da habe ich gedacht, für meine Angehörigen ist das sicher nicht so angenehm. Und dann habe ich als erstes eben, wo eine Freundin mir gesagt hat, wie kann ich dir helfen, Judith? Ich will so gerne etwas machen. Dann habe ich gesagt, du bist dafür zuständig, dass ich nicht stinke. Und sie, was? Dann habe ich gesagt, ich glaube, am Anfang würde es mir mega helfen, wenn du jeden Morgen zu mir schaust, ob ich dusche.
Mhm.
Und sie hat dann einen rechten Kampf gehabt, ich kann nicht wählen. Und sie hat gesagt, du, ich habe es dir versprochen, Judith. Und dann hat sie mir Kleider rausgesucht. Nein, ich will nichts anlegen, ich will nicht aufstehen.
Die Basic-Sachen mit dir quasi macht oder dich erinnert und dich begleitet.
Mhm. Ich habe gewusst, ich brauche jetzt die Hilfe, weil ich kann auch nicht wollen, nachher in eine Klinik. Ich dachte, vielleicht kann ich es auffedern, wenn ich mir jetzt ganz viel Hilfe hole. Aber ganz konkret, weil die Leute wissen ja jetzt nicht, wie sie mir helfen müssen. Ich muss das wie selber organisieren und verteilen.
Und das hast du aber geschafft. Du hast auch zu formulieren, okay, ich brauche das und das und das. Das braucht ja auch etwas, oder?
Checken, vielleicht auch, weil ich es gelernt habe, als Therapeutin oder in der Ausbildung oder in der Psychiatrie jeden Tag gesehen habe, was brauchen die Leute in einer akuten Krise. Ich habe eigentlich wie eine Checkliste im Kopf gehabt, was ich jetzt dann gerade nicht mehr will können oder schon nicht mehr kann.
Mhm.
Und es war auch so gewesen, ich konnte nicht mehr allein vor das Haus können. Ich musste jemanden haben, der mich begleitet. Ich konnte nicht mehr kochen.
Wegen deiner posttraumatischen Belastungsstörung ist einfach nicht mehr gegangen wie vorher, oder?
Ich konnte nicht mal mehr richtig eben gut können schnaufen und ich habe immer meinen Psychiater gefragt, habe ich eine Depression? Fühlt sich jetzt so eine Depression an? Er hat gesagt, das ist Trauer. Sie haben keine Depression. Das ist Trauer, Unhalt gemischt mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Also, dass ich immer wieder Panik überkomme und ich habe immer Flashbacks gehabt. Also, ganz schlimm und so Freeze-in, also, dass ich dann den Körper nicht mehr können bewegen und eben so hyperventiliert habe auch. Und
ich muss sagen, du hast eben noch eine dreijährige Tochter gehabt, knapp dreijährige Tochter. Du hast längere Zeit nicht für sie können schauen, weil es eben dir so schlecht gegangen ist. Auch da hast du Hilfe gebraucht, hast du sie können annehmen, die Hilfe. Du hast mir auch im Vorfeld hast du mir schon gesagt, hey, du bist nie beim Unglück stehen geblieben, sondern du bist schon sehr früh weitergegangen. Was heisst das? Kannst du das beschreiben? Wie hat das Weitergehen ausgesehen, trotz deiner psychischen Situation, was dir so schlecht gegangen ist?
Das Weitergehen ist eigentlich das Aufschauen. Da sind wir jetzt wieder bei dem Kirschblütenbaum. Und das war der Schlüsselmoment gewesen. Und zwar war eine Beerdigung, da waren irgendwie über 200 Leute gewesen. Und wir hatten eine Erdbestattung gehabt. Das heisst, es hatte so ein Loch, ein richtiges Loch im Boden. Ein Graben, also so, ja.
Mhm.
Und nebendran ein weisses Särgli mit ganz vielen Blumen drauf und Teddybärli. Und als ich raufgekommen bin auf den Friedhof, sind schon all die viele Leute da gestanden mit ihren Ballonen und ihren Anzeigen. Und eben, ich bin dann nur dort an und habe auf diesen Ort geschaut. Und nachher habe ich in das Loch runtergeschaut, die ganze Zeit. Ich dachte, das kann jetzt dann nicht, das kann gar nicht sein.
Dass jetzt der Sorge in das Loch geht.
Nein, das geht nicht. Niemand kann das von mir verlangen. Das ist unmenschlich. Dass man so etwas muss durchmachen muss, das geht nicht. Dass ich muss zuschauen, dann wie das eigene Kind, also der Sarg ist zu, ich habe das Kind nicht gesehen, aber wie der Sarg, wo ich weiss, da ist jetzt mein Kind drin, in das Loch dann gerade runtergeht und dann wird einfach zugemacht. Und ich bin dann wie festgefroren gewesen. Mein Psychiater war dabei gewesen an der Beerdigung und neben mir gewesen die ganze Zeit. Ich dachte, ich schaffe das sonst gar nicht.
Mm.
Und ich habe dann vom Arbeitsteam, von meinem Mann, ich glaube, das ganze Team ist, die haben alle so schwarze Anzüge gehabt. Die sind dort umgestanden und dann, die haben immer so, sicher so, ich habe so unpassend gefunden, jemand hat Konfetti gestreut. An einer Beerdigung. Weißt du, so weisse oder hellrosa Konfetti. Die haben sich immer, die haben immer so ein bisschen so gemacht, ab den Schultern die Konfetti gewischt. Das habe ich, weißt du, ich habe nur Momenterinnerungen.
Ja.
Und ich habe das ganz stark, sehe ich die Männer mit diesen schwarzen Anzügen hinter dem Grab, die weißen Dinge abwischen. Und ich habe vor mir gesehen und dann habe ich das Mal auch gehabt. Und auf dem Sarg hat es gehabt. Ich dachte, wo kommen die her? Das sind Konfetti, habe ich im ersten Moment gemeint. Und ich denke, wo kommen die her? Und schaue rauf und sehe rauf, pink. So ein üppig blühender japanischer Kirschblütenbaum, direkt eben hinter dem Grab gepflanzt. Das hat gewindet. Der war in voller Blüte an dem 1. April, an dieser Beerdigung. Also nicht, 1. April ist unglückliche Beerdigung am 9. April. Und ich sehe auf, dass der einfach blüht. Und das war so ein Schlüsselmoment gewesen. Und dann habe ich mich aufschauen, tut viel besser. Ist so schön, gerade. Als runterschauen in das Loch.
Mhm.
Und dann habe ich mich, wir müssen aufschauen. Also, wir müssen aufschauen, das Kind ist schon auch oben und geht gar nicht ins Loch. Runter. Das ist ja schon lange
da oben. Das Kind ist oben, meinst du? Ja. Das ist im Himmel.
Ja, das war dort oben. Mhm. Und dann hat mich das so tief bewegt, dass Gott mir den Baum dort angepflanzt hat. Und in dem Jahr hat er an dem Tag so voll geblüht. Er tut eben jedes Jahr ein bisschen anders, oder? Je nachdem, wie warm der Frühling ist und wie früh das er anfängt. Und an dem Beerdigungstag hat das einfach wie blöd pinkige Blüten abgeregnet. Und ich habe gemerkt, das aufschauen, das tut mir so gut. Und ich will aufschauen.
Das heisst jetzt, weißt du, eben, da hat es bedeutet, du schaust den Kirschblütenbaum an, die wunderbare Pracht. Aber was heisst es in deinem Alltag, aufschauen?
Auf? In die Ewigkeit, auf zu Gott. Und sicher nicht zum Unglück und sicher nicht in das blöde Erdloch haben. Dort ist nichts. Also ein leerer Sarg. Ich habe mal noch geträumt von dem Sarg. Es wird jetzt nicht makaber. Wir dürfen hören. Es wird schön, nicht makaber. Ich hatte einen Traum gehabt, dass die Eleni, also meine Tochter, mich fragt, sie war da drin gewesen, Mami, können wir noch mal reinschauen, was haben wir dort runtergelassen? Was war in dieser weissen Box gewesen? Und dann haben wir gebuddelt und aufgemacht. Und das sind einfach die gefalteten Kleider gewesen. Und das habe ich geträumt. Und ab dann, immer wenn sie mich können fragen, wo ist jetzt Loris, habe ich gesagt, im Himmel. Dann sagt sie, aber was haben wir denn in die Erde runtergelassen? Dann habe ich gesagt, die gefalteten Kleider.
Mhm.
Die leeren. Wir haben alles in die Erde gelassen, was er nicht mehr braucht. Als sie dann älter wurde, habe ich ihr erklären, wir haben sogar den ganz leeren Körper in die Erde runtergelassen, den er nicht mehr braucht. Der ist rausgeschlafen wie aus einem Pyjama am Morgen. Und wir haben den fein und schön runtergelassen in die Erde, weil er ihn nicht mehr braucht, weil er in eine neue reingeschlafen ist, wie in neue Kleider. Und je älter das sie wurde, desto neuer habe ich ihr das erklärt, immer je nach Entwicklungsstand. Aber am Anfang hat es gelangt für sie, dass dort innen die gefalteten Kleider sind. Und oft habe ich Träume bekommen, bevor sie mir eine Frage gestellt hat.
Damit also du mich vorbereitet, ja, die Antwort
von Gott habe ich immer das richtige Zeug geträumt. Ich will doch selber nicht drauf kommen. Und mir hat es auch geholfen. Ich konnte ab dann sehr gut auf den Friedhof gehen. Wenn ich jetzt ein Bild habe vom Friedhof und dem Sarg, ich sehe nur die gefalteten Kleider.
Also für dich ist wirklich der Glaube, die Hoffnung, dass der Loris bei Gott ist?
Für mich ist es nicht Glaube und Hoffnung, für mich ist es die Realität. Die Träume sind so real gewesen. Also das, die Bilder von diesen Träumen, die sind noch stärker als Bilder vom Unglück, wo ich in mir habe. Ich habe das Unglück selber nicht gesehen, aber mein Hirn hat mir Bilder gemacht. Und ich habe ein paar so sehr starke Träume gehabt, wo ich sage, die hat Gott mir gegeben, damit ich überhaupt durch die Trauer durchkomme. Und auch sogar, damit ich mein Kind kann durch die Trauer begleiten kann. Das sind so mega sehr schön. Verständliche Träume gewesen.
Also eben, du hast dort gelernt, deinen Blick nicht auf das richten, auf das Schlimme, was passiert ist, sondern Führer richten in die Zukunft, in das, ja, wo du deine Hoffnung auch reinsetzt, ist mega stark. Jetzt eben etwas, was dir ja auch mega geholfen hat in deiner Verarbeitung von der Trauer, ist die Kunst.
Ja.
Darum sind wir ja auch da in deinem Kunstatelier. Darum bin ich auch überhaupt aufmerksam geworden. Oder eine Freundin von mir ist auf dich aufmerksam geworden und hat mir dich empfohlen, weil du deine Kunst teilst auf Social Media und dort aber auch sehr klar redest, warum du hast angefangen zu malen. Also du machst kein Geheimnis aus dem Tod von Loris. Du redest sehr offen darüber. Beschreib mal, also du hast sehr früh dann gerade angefangen zu malen nach seinem Tod. Wie haben die Bilder am Anfang
ausgesehen?
Steine waren es ja. Steine, genau. Und nachher sind es Bilder geworden.
Ja, ich habe dann einfach gesagt, ich habe keinen Platz auf diesen Steinen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und habe dann nächtelang eine riesige Leinwände bemalen. Aber nur mit Quadrat und Rechteck. Ich habe gar nichts anderes können, aber es hat mir gut getan. Weißt du, ein bisschen Farbe verteilen. Ich habe alles farbig wählen in der Trauer. Es war alles so ein schwarzes Loch und ein schwarzer Sog und ich habe Farbe wählen.
Das hat also mir voll der Kontrast eigentlich zu dem, wie du dich gefühlt hast, oder? Du hast dich ja nicht fröhlich und
farbig. Laut wollte ich auch sein. Sauer wollte ich sein und laut und hässig und da mit Farbe.
Und dann, irgendwann sind die Bilder anders geworden.
Die sind dann nicht mehr so hässig gewesen, irgendwann. Also am Anfang eben die Quadrate. Mein Psychiater hat gesagt, das tut mir wahrscheinlich gut, die Quadrate und Rechteck, weil ich in dem Chaos und dem Kontrollverlust wie nach Ordnung suche. Irgendwie hat mich das geordnet, wenn ich ein Quadrat und Rechteck male. Ich habe später einfach die Symbole malen, die mir gut tun, wie eben die Friedenstaube, der Kirschblütenbaum, und dann sind immer mehr dazugekommen. Die Bilder sind dann immer ein bisschen feiner geworden und nicht mehr so knallig und nicht mehr so mit so viel Farbspritzer. Ja, die sind dann feiner geworden und man merkt, jetzt leitet sich so der Frieden über alles.
Weil eben in dir selber der Frieden gekommen ist. Was würdest du sagen, ab wann kannst du das so ein bisschen datieren? Wann ist dir psychisch auch anders gegangen? Also die Belastungsstörung ist ja irgendwann besser geworden. Du hast irgendwann auch wieder können für deine Tochter selber sorgen. Du hast können Schritt ins Leben wieder machen.
Also als ich das erste Mal wieder allein aus dem Haus bin, war ich ganz stolz gewesen. Das war ein halbes Jahr nach dem Unglück gewesen. Ich habe mich mit meinem Vater angerufen, ganz stolz, ich sei allein im Migrolino. Mein Mann angerufen, das war ein Ereignis, dass ich jetzt allein konnte, aus dem Haus. Ich musste Milch holen oder etwas und habe es geschafft. Dort und nachher sicher, wo wir zügelt sind, ein halbes Jahr später, ja. Nachher, ich hatte schon noch mega Einschränkungen gehabt. Eine Platzangst ist bis heute geblieben und auch Flashbacks kommen vielleicht noch so 2-3 pro Jahr. Jahrestag finde ich noch ganz schwierig und Geburtstag. Ich würde sagen, nach 5 Jahren bin ich wieder recht selbstständig gewesen. Und nach 10 Jahren habe ich gemerkt, es geht mir gut. Es geht mir gut. Es ist wirklich, ich glaube, es ist bei mir auch ungefähr 10 Jahre gegangen. Ich habe am Anfang viel mit einer Frau geredet, die selber ein Kind verloren hat, am plötzlichen Kindstod. Und ich habe das gewusst von ihr, sie ist ein Stück älter wie ich und ich habe nach dem Unglück gesagt, kann ich ein bisschen mit dir reden und wie hast du das gemacht? Also geht es weiter? Wie geht es weiter? Und sie hat mir so einen weisen Rat gegeben. Am Anfang hat sie gesagt, Judith, du dich nicht unter Druck setzen. Die Trauer hört nie auf. Du lernst nur mit der Trauer leben. Also stress dich nicht, sondern wenn du das Gefühl hast, du musst trauern, dann Trauer, weil es führt keinen Weg an der Trauer vorbei. Du musst einen Weg durch die Trauer durch und wenn du immer ausweichst, dann kommst du ja nicht durch die Trauer durch. Du musst durch und wenn du das Gefühl hast, du musst malen, wenn du wieder auf den Friedhof musst, gehst du auf den Friedhof, wenn du musst schreien, du schreien, wenn du ein Gedicht willst, schreiben machst du das. Sie hat gesagt, sie selber, sie hat nach 10 Jahren mal mit dem Hund gelaufen, 10 Jahre nachdem ihre Tochter gestorben ist und hat gemerkt, es ist gut. Und es sind 10 Jahre gegangen. Und bei mir im Fall auch ungefähr.
Mhm. Und also ich sag, gut das, im Sinn von...
Also gut, mir geht es gut. Ich kann jetzt auch da mit dir darüber reden. Und klar, tut es mich noch aufwühlen, aber ich will gut schlafen heute. Mhm. Und ich will nach Hause gehen, zum Mittag kochen nachher für meine Kinder. Und ich komme zu Schlag im Leben. Und ich habe Freude, ich empfinde Freude und Glück.
Hast du das Gefühl, es hat auch damit zu tun, dass du dich eben dieser Trauer wirklich auch gestellt hast, dass du ihr nicht ausgewichen bist, dass du gemalt hast, dass du zum Psychiater bist, dass du ja voll drin bist?
Ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich nicht traure und schreie und verzweifelt bin und die Gefühle abdrücke, kann ich auch nie mehr die anderen Gefühle haben, Freude und Glück. Und was bin ich für eine Mutter dann? Mhm. Mein Kind will tanzen und will feiern. Und sie will mich wieder wie früher, dass ich lachen kann. Es ist lang gegangen, dass ich wieder rauslachen und so. Aber es hat ab der Beerdigung, ab dem Kirschblütenbaum, hat es eigentlich nachher täglich einen Moment gegeben, wo ich kann nicht sagen, ich habe Glück empfunden, aber ich habe Dankbarkeit empfunden. So ist nämlich das Kommen mit dem Wiederglück empfinden. Ich habe mich jeden Tag darauf geachtet, für was bin ich dankbar. Dort ist an der Beerdigung selber bin ich ja dankbar gewesen für den Kirschblütenbaum. Und auch für die Anteilnahme. Und auch später, ich bin dankbar gewesen, dass die Freundin mich unter die Dusche schickt. Und ich habe ja die ersten 3 Monate immer dafür zu jemandem zu Mittag essen. Es hat so ein Nachbarschaftsnetz gegeben, einen Plan, wo ich überall gehe, zu Mittag essen. Ich bin dankbar gewesen für das. Und ich habe gemerkt, die Dankbarkeit ist so ein gutes Gefühl. Ist viel ein besseres Gefühl wie die Wut. Und Trauer und Verzweiflung und der Schmerz. Und dann habe ich gefunden, dass das einzige Gefühl, das sich im Moment gut anfühlt und ich fähig bin zu empfinden, ist Dankbarkeit. Und ich habe mich so stark konzentriert darauf.
Ja.
Auf den Moment, wo ich dankbar sein kann. Und die Momente sind immer mehr geworden. Und die Dankbarkeit ist immer grösser geworden. Und da habe ich gemerkt, das ist dann der Schlüssel, um wieder glücklich zu sein. Und
hast du das Gefühl, kann man sich entscheiden, um dankbar zu sein?
Ja. Also entscheiden, um dankbar zu sein, will ich. Ich würde sagen, man kann sich entscheiden, zum Anschauen, probieren. Man kann sich entscheiden, es probieren.
Mhm. Das hast du gemacht.
Und ich muss noch sagen, ich habe ja keine Depression gehabt, das ist wieder etwas anderes. Dann kann ich nicht einfach entscheiden, ich bin jetzt dankbar und glücklich. Das geht dann natürlich nicht. Aber in meiner Situation, wo ich war, mit der Trauer und mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung und dem Sog gegenüber, habe ich mich entschieden, ich will bewusst auf Dankbarkeit achten, ein Dankbarkeitstagebuch führen, einen Blog schreiben, wo ich auch immer mehr der Dankbarkeit Raum gebe. Mhm. Und mir hat das sehr geholfen.
Mega wichtig in diesem ganzen Prozess war ja auch, dass 3 Jahre nach dem Unglück ist der Polizeibericht dann endlich rausgekommen, wo schwarz auf weiß gestanden ist. Du hast deine Betreuungspflicht nicht verletzt, du bist nicht schuld an dem Tod von deinem Sohn. Was hat das in dir ausgelöst, das schwarz auf weiß nach 3 Jahren endlich zu sehen? Dass man dir das auch zuspricht und sagt, Judith, du bist unschuldig.
Irgendwie hat mir das gut getan, dass ist das klar. Weil eben in der Zeitung ist es ganz anders gestanden.
Also hat mir ist es schon selber, klar
gewesen, aber...
Selber nochmal wie bestätigt, oder?
Ja. Für mich ist das gut gewesen, vor allem auch... Es hat mir ja keine Fragen beantwortet und so. Es ist ja dann nichts rausgekommen bei dem Schlussbericht, wo noch irgendeine Frage beantwortet hat. Aber dass es mal abgeschlossen ist nach 3 Jahren, hat mir gut getan. Und ich habe noch die Schadensersatzklage, also die Genugtuung ja auch bekommen. Das hat mir auch noch Gerechtigkeit gegeben. Das war noch, weil ich bin am Unglückstag festgehalten wurde und habe nicht zu meinem Kind ins Spital, wo er noch 6 Stunden gelebt hat, und habe erst nachdem er gestorben ist, dann zu ihm dürfen. Ich war über 6 Stunden eigentlich festgehalten gewesen, oder 6 Stunden gerade, ja. Und das ist halt, dort ist ein Fehler entstanden bei den zuständigen Stellen, dass das passiert ist. Und weil ich habe gesagt, ich brauche einen Anwalt, ich brauche einen Seelsorger, bringt mich bitte jemand zu meinem Kind. Aber das ist mir alles verwehrt worden. Und dort habe ich noch die Schadensersatzklage gewonnen. Das hat mir mein Anwalt empfohlen, dass ich das noch machen soll. Das war, glaube ich, auch noch so ein Stückchen Gerechtigkeit gewesen, all dem innen. Und es beantwortet mir meine Fragen nicht, die bleiben zurück. Ich kann mich, ich muss einfach mit diesen Fragen leben und ich kann das nur, wenn ich möglichst nahe bei diesen Fragen bin.
Das heisst?
Ich weiss eigentlich, wo die Antwort ist auf all die Fragen. Und für mich liegen die Antworten in Gottes Hand, weil er hat sie ja gesehen. Der Loris ist auch bei Gott. Und ich will auch nahe bei Gott bleiben, weil dann fühlt es sich für mich so am vollständigsten an. Dann bin ich am ruhigsten. Dann weiss ich, wenn ich ganz nahe bei Gott bin, dann bin ich am nächsten dort, wo mein Kind ist, dann bin ich am nächsten dort, wo alle Antworten sind.
Und was heisst denn für dich nahe bei Gott sein? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, also, die Tür ist offen geblieben, wo der Loris offen ist. Das habe ich noch gesagt, ihm. Weisst, ich bin zu ihm gekommen, gerade 2 Minuten, nachdem er offen ist, in den Himmel. Und ich habe gar noch gesehen, es ist gar noch so wie ein Abendglitzern.
Also das hast du an der Beerdigung?
Nein, im Spital nach dem Unglück, am Tag vom Unglück. Als ich reinkomme in das Spitalzimmer, hat er gerade den letzten Herzschlag gemacht. Und ich habe gewusst, es ist gerade durch die Himmelstüre. Und dann habe ich ihm noch gesagt, lass es ein bisschen offen. Ja, und seitdem tut es runterglitzern. Also ich glaube aber, dass ich glaube, alle Eltern, die ein Kind verlieren, kommen das als Geschenk mit über, dass die Himmelstüre ein bisschen offen bleibt. Und ich glaube, wir haben alle noch so ein bisschen den Draht zu unseren Kindern.
Wie spürst du das? Weißt du, auch den Glitzer, den du jetzt beschrieben hast? Hm? So das, ist das ein Gefühl? Ist das etwas, was du siehst? Ist das...
Ja. Ich habe auch noch von ihm geträumt und so, wie er im Himmel rumrennt. Und ich habe auch den Frieden spüre ich, den er spürt. Und ja, wenn ich bete und also mit Gott rede, dann weiss ich, ich habe einen direkten Draht.
Gott oder zum Loris?
Nein, zu Gott. Ich muss nicht mit dem Loris rede ich schon lange nicht mehr. Der ist, wir sehen uns ja nachher wieder.
Wenn du stirbst.
Ja. Und wir sehen uns nachher wieder. Er ist einfach vorausgegangen und hat uns das Haus schon bezogen, wo wir dann haben. Ich sage ja, wir sind Doppelbürger. Also Schweizer und Himmelsbürger. Und er ist jetzt halt, er ist das erste Kind, das ausgezogen ist bei uns. Und ist halt schon mit 4,5 Monaten ausgezogen. Und ich muss halt warten, bis wir uns wieder sehen. Aber die Verbindung ist nicht abgebrochen. Ich habe eine Verbindung direkt zu seinem Wohnort. Mhm. In den Himmel rauf. Weil ich ja eine direkte Verbindung habe zu Gott. Durch das Gebet, durch Träume, durch meine Beziehung zu Gott, die ich habe. Durch das ewige Leben, wo ich weiss, dass ich kann.
Aber weißt du, da nimmt es mich noch Wunder. Ich meine, wenn du sagst, ja, Gott hat ja das alles gesehen, ist dann bei dir manchmal nicht auch Wut gekommen, hey Gott, warum hast du denn nicht verhindert? Warum, weißt du, so der,
doch,
der Aspekt?
Das finde ich schon bis heute unger. Ich finde es nicht recht. Andere Eltern haben ihre Kinder und ich einfach jetzt nicht.
Und dann sagst du, dass Gott...
Ja, oder? Sicher, sag ich. Ich finde es ungerecht. Ich verstehe es nicht. Ich sage immer, das muss man dann mal nur erklären. Mhm. Also da erwarte ich schon Erklärung, wenn ich dann raufgehe. Mhm. Also da weiss ich auch, das wird mir dann alles klar sein. Aber also, ja, das steht bei mir schon noch aus. Für mich ist das so eine Rechnung, die wir noch offen haben. Aber ich habe auch zu Gott gesagt, es ist alles kaputt gegangen in meinem Leben. Jetzt tue ich schön zuschauen, wie du fliegst. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss auch ein bisschen mitmachen. Also zuerst habe ich gemeint, ich kann jetzt zuschauen, wie er alles wieder fliegt. Ich habe so ganz trotzig gesagt, alles, was kaputt gemacht hast, kannst du gerade wieder flicken. Und dann habe ich gemerkt, ich darf mitgestalten, mitmalen, mitreden, mitsingen, mitleben. Ich darf eigentlich dabei sein und mitgestalten, wenn mein Leben wieder geflickt wird und wenn ich wieder geheilt bin. Und so ist es dann auch rausgekommen.
Mega schön. Hey, was ich an dir so beeindruckend finde, Judith, ich meine, wenn man deine Geschichte hört, dann denkt man ja, es ist ja wie, es wäre so logisch, wenn man so etwas zerbricht und bitter wird. Und weißt du, bist das Gegenteil von dem, wenn ich dich jetzt so erlebe. Du sprühst von Lebensfreude, wenn ich deine Bilder anschaue. Es ist einfach bunt und fröhlich. Und ja, du steckst einem so an mit dem. Wie hast du geschafft, um nicht zu zerbrechen? Hat das mit dem zu tun, mit dem Glauben, den du jetzt beschrieben hast, mit der Verbindung zu Gott? Was ist sonst noch? Was kannst du uns mit auf den Weg geben? Vielleicht auch Leute, die auch Schwieriges erlebt. Wie kann man da so etwas im Netz zerbrechen?
Also, wir alle erleben Schwieriges. Also, die Welt dreht sich ja auch nicht nur um mich. Also, wir müssen ja nur Nachrichten lesen, dann wissen wir all, dass ganz viele Leute massiv viel Schlimmeres erlebt haben wie ich. Und
ja, wieso zerbrechen die einen und andere nicht? Wieso
bist du nicht zerbrechen? Tun wir an. Mal zerbrechen bin ich schon, aber die Scherben habe ich aufgesammelt oder mit Gott zusammen die wieder zusammen und dann hat es ein schönes Mosaik gegeben. Hm. Das ist gar nicht schlimm. Also schlimm ist schon im ersten Moment, aber es ist nicht das Ende, wenn etwas kaputt ist. Gott kann alles wieder flicken und schön machen. Also wir können zerbrochen sein, wir dürfen zerbrochen sein, das ist nicht das Ende. Ich finde Mosaik so etwas Schönes. Aus zerbrochenen Vasen und Tellern. Die schönsten Kunstwerke. Ein Mosaik können sie, ein farbiges Kunstwerk. Ich glaube, je kaputter jemand mal war, desto schöner wird am Schluss Kunstwerk, wenn wir es mit uns machen lassen. Es ist wirklich eine Entscheidung. Es ist wirklich ein Ausrufen gewesen. Flickt du mich wieder zusammen? Gott. Und ich habe viel gebeten zu Jesus, wo meine Verbindung ist, mein Freund, mein Draht im Himmel. Ich habe das Gefühl, er hat mich durch die Trauer begleitet, mittrauert, mitgeschrauen, mitgelitten. Und ja, ich bin zusammengeflickt worden. Ich finde, ich sehe gut aus jetzt.
Definitiv. Judith, es ist so inspirierend, mit dir zu reden. Ich wünsche, wir könnten noch lange weitermachen, aber wir machen jetzt gerade einen Punkt. Ich stelle meinen Gästen immer im Laufe des Gesprächs die gleiche Frage, nämlich, was heisst für dich endlich leben? So heisst ja der Podcast. Was heisst für dich endlich leben?
Endlich leben? Also, vielleicht klingt es ein bisschen unpassend, jetzt würde ich sagen, aber wenn die Leute mich fragen, warum ist dir nichts peinlich? Warum bist du so outgoing, so extrovertiert und machst einfach, zeigst dich auf Social Media und mir wäre das, ich könnte nicht, dann sage ich, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich habe das Gefühl, dass so richtig aufblüht bin ich dann nachher erst, wo alles zusammengebrochen ist. Also eben, ich sage, es ist mehrere Jahre gegangen. Aber was haben die Leute sich über mich das Maul verrissen, auf mich gezeigt? Endlich leben war an dem Punkt, wo ich begriffen habe, es kommt nicht darauf an, was die Leute über mich schreiben, denken, sagen. Es kommt darauf an, wie Gott mich sieht, wie er mich schon immer gesehen hat, als schönes Kunstwerk. Und das wird nur schöner, wenn es einmal verbrochen ist. Das wird nur immer noch besser. Mit jeder Schicht Farbe und jedem Mosaikstück mehr. Und endlich leben können wir, wenn es uns einfach mal egal wird, was die Leute über uns denken. Es kommt nur darauf an, wer wir sind. Wie hat Gott uns geschaffen, geplant? Wie sieht er uns? Was? Er will noch so viel. Er will mich noch so beschenken. Es kommt noch so viel. Ich bin nicht zu bremsen. Ich sage dir, wie ich habe gesehen, was schon alles passiert ist, seitdem ich ganz am Boden liege. Am Boden gelegen bin ich an dieser Unglücksstelle und konnte nicht mehr aufstehen. Zusammengebrochen bin ich und die Reise in den letzten 16 Jahren, was da alles entstanden ist und wie schön, ich glaube, das geht noch viel weiter. Ich bin erst 45.
Jetzt bist du voll.
Legt euch warm an, ich komme.
So gut, Judith.
Danke fürs Zuhören.
Danke dir so vielmals fürs Erzählen und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Liebe. Danke.
Danke.
So eine hoffnungsvolle Geschichte von der Judith Bähler. Wenn es dich jetzt Wunder nimmt, wie die Bilder von der Judith aussehen, ich habe dir ihre Website in den Shownotes verlinkt. Vielleicht verliebst du dich ja auch gerade so in ihre Kunst wie ich. Und wenn du jetzt findest, hey, der Podcast, der ist wirklich wertvoll für dich und vielleicht auch für Leute in deinem Umfeld, dann darfst du uns sehr gerne unterstützen. ERF Medien, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt nämlich voll von Spenden. Und wenn du uns gerne einen Batzen geben willst, dann findest du ebenfalls einen Link zu unserer Spendenseite in den Shownotes. Danke dir vielmals. Das wär's für heute. In 2 Wochen geht's dann mit einer neuen Folge weiter. Würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Endlich leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.